Alle Jahre
Mörder.
Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
Christian, hallo.
Und Jasmin, hi.
Hallo ihr Lieben, wir wünschen euch einen schönen Sonntag.
Weißt du, worauf ich mich nachher freue, wenn die Aufnahme dann im Kasten ist und ich den Schnitt erledigt habe?
Auf was denn?
Auf Yoga. Ich habe mir fest vorgenommen, heute endlich wieder mit Yoga zu starten. Wegen meinem neuen Tattoo musste ich ja wieder so eine längere Pause einlegen. Aber heute ist die endlich wieder vorbei.
Also hast du jetzt quasi doch Neujahrsvorsätze?
Ja, also nicht so direkt, aber ich habe schon gemerkt, dass die Weihnachtszeit so ein kleines Bäuchlein hinterlassen hat und der muss jetzt auf jeden Fall weg.
Und ein kleines Bäuchlein bei mir das Problem wäre. Ah ja, gut, wo du gerade von der Weihnachtszeit sprichst, fällt mir gerade wieder was ein. Ich hatte doch da so einen Adventskalender, in dem so viele tolle Sachen drin waren. Ihr wisst den Adventskalender, wo ich gesagt habe, kauft ihn und dann war er ausverkauft. Und zwar, es geht um
Werbung.
Holy! In dem Adventskalender waren ja zwei komplett neue Sorten drin. Einmal der Energy Flavor Dragon Fruit Dragon und der Iced Tea Honey Darjeeling X Black Tea. Ich fand die ja total lecker und fand es auch total schade, dass die Flavors gar nicht mehr bei Holy dann erhältlich waren. Für alle, die diese Sorten aber auch gefeiert haben wie ich, habe ich jetzt eine gute Nachricht. Ab dem 30.01. um 16 Uhr gibt es die Flavor endlich bei Holy zu kaufen. Und das sogar dauerhaft.
Ja, endlich. Ich finde ja so ausgefallene Geschmacksrichtungen wie eine exotisch süße Drachenfrucht, wie beim Dragonfruit Dragon, ja immer total toll bei Energy Drinks. Aber auch der Iced Tea Honey Darjeeling mit Black Tea hat es mir so richtig angetan, weil der so, ja, es ist so ein ganz toller Mix aus herb und süß. Also besser kann ich es wirklich nicht beschreiben. Den muss man einfach probiert haben. Und das Tolle ist, dass es die beiden Sorten auch gratis zu allen Starter-Sets zum Probieren gibt. Das heißt also, dass sogar alle, die jetzt Holy zum ersten Mal probieren wollen, in den Genuss der neuen Flavors kommen.
Apropos Starter-Sets, wir legen euch ja immer die Starter-Sets Deluxe ans Herz. Das ist perfekt für alle, die Holy noch gar nicht kennen oder für all die, die sich mal durch die verschiedenen Varianten und Geschmackssorten testen möchten. Und das Ganze auch ganz ohne schlechtes Gewissen, da Holy komplett auf Zucker verzichtet und weniger als 20 Kalorien pro halben Liter hat.
Abgesehen davon versorgt dich Holy mit funktionalen Zutaten wie Vitaminen, Antioxidantien und Elektrolyten. Und das Ganze mit natürlichen Aromen und natürlichen Farben, also ganz ohne Bullshit.
Das Starter-Set Deluxe gibt es momentan zum unschlagbaren Preis von 49,99. Darin enthalten sind eine 14er Probierbox Holy Energy, eine 14er Probierbox Holy Iced Tea und eine 14er Probierbox Holy Hydration. Außerdem momentan auch limitiert ein Sticker-Set und eine coole Glasflasche.
Ab einem Einkaufswert von 50 Euro legt Holy als Dankeschön einen stylischen Keychain und ab 100 Euro einen coolen Thermoshaker in Pink mit in die Box. Und ich glaube, ich muss an der Stelle wirklich nicht mehr erwähnen, wie unfassbar praktisch und toll ich die Thermoshaker von Holy finde. Ach, und nicht vergessen, es gibt momentan ja auch noch die leckeren Milchshakes von Holy. Die sind komplett vegan und voller Vitamine. Ihr könnt sie also entweder mit gewöhnlicher Milch oder auch mit einer pflanzlichen Alternative anmischen und ganz ohne schlechtes Gewissen genießen.
Damit ihr auch beim Geldausgeben kein schlechtes Gewissen haben müsst, haben wir euch ein paar Gutscheincodes klargemacht. Mit dem Code JAHRE5 erhaltet ihr 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. Für alle, die Holy schon kennen und einfach nicht genug davon bekommen können und jetzt nochmal bestellen wollen, haben wir auch einen 10% Rabattcode für Bestandskunden klargemacht. Mit dem Code JAHRE bekommt ihr 10% Rabatt auf eure nächste Bestellung.
In den Shownotes findet ihr nochmal den Link, der euch direkt zu Holy führt, sowie die Gutscheincodes.
Werbung beendet.
Gut, also wenn du möchtest, ich habe auch ein bisschen längeren Fall heute mitgebracht, würde ich einfach direkt reinstarten.
Ja, dann mach das mal. Ich lehne mich zurück und lausche ergriffen.
Dann zunächst eine Triggerwarnung. In meinem heutigen Fall geht es unter anderem um den Mord an Kindern. Es ist der 14. Juli 1991, als aus einem Haus in Detroit laute Schreie ertönen. Es sind der 24-jährige Gregory Green und seine Ehefrau Tonya Clayton Green, die gerade fürchterlich streiten. Und das nicht zum ersten Mal. Gregory bekommt in letzter Zeit immer wieder so heftige Wutausbrüche, dass Tonya bereits plant, sich von ihm scheiden zu lassen. Dieser Schritt fällt ihr nicht leicht. Immerhin ist sie im 6. Monat von ihm schwanger und hat bereits 2 Kinder im Alter von 5 und 8 Jahren aus vorheriger Beziehung. Als sie Gregory im Juli 1989 heiratete, war sie noch überglücklich und glaubte, mit ihm einen Mann gefunden zu haben, der nicht nur sie, sondern auch ihre Kinder aus vorheriger Beziehung liebt. Doch mit der Zeit merkt sie, dass Gregory sich verändert. Er hat extreme Stimmungsschwankungen und wird aus dem Nichts richtig aggressiv. So sehr, dass sie Angst vor ihm bekommt und sich schnell ihren Freunden anvertraut. Diese raten ihr, sich von ihm zu trennen. Doch ehe sie ihn verlassen kann, kommt es erneut zu einem schrecklichen Streit. Anders als sonst gelingt es ihr diesmal nicht, Gregory zu beruhigen oder ihm aus dem Weg zu gehen. Denn er erfährt an diesem Tag von ihren Scheidungsplänen und bekommt einen heftigen Wutanfall. Von seinen Gefühlen getrieben, nimmt er ein Steakmesser und sticht Tonya damit 10-mal brutal in die linke Wange, den Hals, die Brust und in den Rücken. Tonya und ihr ungeborenes Kind kommen auf verheerende Weise ums Leben. Nach dieser brutalen Gewalttat ruft Gregory seelenruhig die Polizei und meldet seine Tat. Dann verlässt er das Haus und wartet in der Einfahrt auf das Eintreffen der Polizei. Als die Beamten eintreffen, begrüßt er sie in der Tür mit den Worten: "Ich habe sie erstochen, sie ist in der Küche." Als sie die Küche betreten, zeigt er auf Tonya und führt die Beamten zum Kühlschrank, in dem er die Mordwaffe versteckt hat. Die Beamten stellen außerdem schockierend fest, dass Tonyas 2 kleine Kinder bei dem schrecklichen Vorfall anwesend waren. Glücklicherweise blieben sie aber körperlich unversehrt. Gregory Green wird sofort festgenommen und wegen Totschlags angeklagt. Er bekennt sich schuldig und wird 1992 zu 15 bis 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Während der nächsten 16 Jahre im Gefängnis ist Gregory die meiste Zeit ein Vorzeigehäftling. Er hat lediglich eine Auseinandersetzung im Jahr 2002, als er sich mit einem anderen Gefangenen wegen des Fernsehers prügelt. Die restliche Zeit hält er sich an die Regeln und absolviert mehrere therapeutische Programme. Dennoch wird ihm 4-mal unerbittlich die Bewährung verweigert, wobei der Bewährungsausschuss nachdrücklich seinen Mangel an Empathie und Reue als Grund angibt. Doch Gregory gibt nicht auf. Schließlich hat er einige Menschen auf seiner Seite, die für seine Freilassung kämpfen. Darunter Familie, Freunde und sogar einen Pastor. Der Pastor und Bewährungshelfer Fred Harris setzt sich leidenschaftlich für Gregorys Bewährung ein. Dafür verfasst er mindestens 2 überzeugende Briefe an den Bewährungsausschuss von Michigan, in denen er sich für Gregory Greens Wandlung verbirgt. Gregory und ich waren Freunde, bevor sein Missgeschick passierte und er inhaftiert wurde, schreibt er im August 2005 an den Bewährungsausschuss von Michigan. Er war Mitglied unserer Kirche. Ich bin der Meinung, dass er für seinen bedauerlichen Mangel an Selbstbeherrschung und den Schaden, den er angerichtet hat, so gut wie möglich bezahlt hat und es ihm leid tut. Ein Jahr später schreibt er erneut, Zitat: "Ich schreibe diesen Brief, um Gregory Green zu unterstützen. Ich habe gehört, dass er für eine Bewährung in Betracht gezogen wird. Gregory besuchte unsere Kirche, bevor er zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Er war sehr treu, was die Teilnahme an Gottesdiensten anging, zeigte großes Interesse am Herrn und war sehr hilfsbereit. Im Laufe der Jahre haben wir und einige unserer Mitglieder mit Gregory kommuniziert. Ich habe ihn besucht und gelegentlich Briefe geschrieben. Andere haben ihm auch geschrieben. Unser Dienst befasst sich mit der Korrektur von Verhaltensproblemen, indem wir ihren Ursprung verstehen, wie sie sich auf uns ausgewirkt haben und was wir tun müssen, um sie zu ändern. Dieses Verfahren wird als innere Heilung und Befreiung bezeichnet. Mit dieser Technik im Hinterkopf habe ich bei der Interaktion mit Gregory eine große Entwicklung festgestellt. Sein Verständnis ist deutlich gereift und auch seine Verarbeitungsfähigkeiten haben sich verbessert. Wenn er entlassen würde, würde er als Teil unserer Kirchengemeinde willkommen geheißen werden und wir würden alles tun, um ihm bei der Integration zu helfen." Die Worte des Pastors sind offensichtlich überzeugend genug, denn er wird 2008 nach 16 Jahren Haft auf Bewährung entlassen. Es dauert auch nicht lange, bis sich Gregory neu verliebt und gerade einmal 2 Jahre nach seiner Entlassung sogar wieder heiratet. Bei seiner neuen Herzdame, Faith Harris, hat er zugegeben auch leichtes Spiel. Schließlich war sie quasi schon seit ihrer Teenagerzeit in ihn verliebt. Als sie 14 war, traf sie zum ersten Mal auf den 24-jährigen Gregory Green in der Kirche ihres Vaters. Ihr Vater ist niemand Geringeres als der Pastor und Bewährungshelfer Fred Harris. Nach der Kirche gab es immer so eine Art kleine Sitzecke, wo sich ein paar Leute trafen. Immer mit dabei Gregory Green. Auch Faith setzte sich manchmal dazu, um ein bisschen mit ihm reden und ihn anhimmeln zu können. Das ging eine Weile weiter so, bis Gregory plötzlich nicht mehr auftauchte. Warum, wusste Faith zunächst nicht. Später erfuhr sie dann, dass er im Gefängnis war. Warum allerdings nicht? Etliche Jahre später taucht er plötzlich wieder auf. Faith kann ihren Augen nicht glauben, als sie ihn einige Reihen vor sich sitzen sieht. Und wieder überkommt sie dieses Gefühl, diese Schmetterlinge im Bauch, und das nach all den Jahren. Immerhin sind seit dem letzten Mal, als sie ihn gesehen hat, 16 Jahre vergangen. Faith ist mittlerweile 32 und Mutter von 2 Kindern im Alter von 8 und 10 Jahren. Doch das Gefühl von damals ist geblieben. Sie beschließt, Gregory nach der Kirche einfach anzusprechen. Und so startet eine Beziehung zwischen den beiden. Gregory ist sehr charmant und wie ein wahrer Gentleman. Auch mit ihren Kindern kann er sehr gut umgehen. Warum Gregory im Gefängnis saß, will sie zunächst nicht einmal wissen. Immerhin hat jeder eine Vergangenheit und Menschen können sich schließlich ändern, denkt sie sich. Abgesehen davon interessiert es sie nur, wie er heute ist. Und das scheint so perfekt zu sein, dass sie ihn schließlich bei sich einziehen lässt. Doch irgendwann lässt sie der Gedanke nicht mehr los, was wohl im Jahr 1991 passiert sein muss. Und sie beschließt, Gregory zu fragen. Gregory erklärt ihr, dass er sich mit seiner Frau Tonya heftig gestritten habe. Dann sei sie auf ihn losgegangen und habe ihn geschlagen. Er habe nur versucht, sie abzuwehren. Dabei fiel sie hin und schlug mit dem Kopf auf. Es war also ein Unfall bzw. Selbstverteidigung. Mit dieser Geschichte gibt sie sich zufrieden. Immerhin glaubt selbst die Gemeinde, dass es sich um Selbstverteidigung handelte. Sie hatte also keinen Grund, ihm nicht zu glauben. Bald darauf wird Gregory immer ruhiger. Nicht nur das, es kommen nur noch immer wieder Stimmungsschwankungen hinzu. Von der einen auf die anderen Sekunde wird er plötzlich aggressiv und schreit sie grundlos an. Faith hat sofort ein ungutes Gefühl und denkt, dass es besser wäre, die Beziehung zu beenden. Doch kurz nachdem sie sich von ihm getrennt hat, stellt sie fest, dass sie schwanger ist. Also gibt sie der Beziehung nochmal eine Chance. Auch Gregory scheint glücklich über diese Nachricht zu sein und ist bereit, mit ihr eine Familie zu gründen. Faith ist der Überzeugung, dass sie es gemeinsam schaffen und hat auch das Gefühl, dass diese Stimmungsschwankungen sogar besser geworden sind. Doch eine in der Familie behält ein ungutes Gefühl. Es ist Kara, Faiths kleine Tochter. Diese schreibt in ihr Tagebuch: »Ich mag ihn nicht. Mom ist von ihm besessen. Irgendwas stimmt nicht mit Greg und sie reden darüber zu heiraten. Ich will ihn nicht Dad nennen. Es ist, als würde jeder ihn lieben, nur ich nicht. Er scheint einfach nicht so zu sein. Er ist, ich kann es nicht einmal erklären.« Mit ihrer Mutter hat sie niemals darüber gesprochen. Sie hat sie lediglich einmal gefragt, warum er so wütend geworden ist. Da schimpft er allerdings gerade mit den Gardinenstangen, die er anbringen wollte. Also eine völlig normale Alltagssituation, in der Erwachsene durchaus mal fluchen können. Am 28. Oktober 2010 bringt Faith ihre Tochter Coy zur Welt. Gregory scheint sehr glücklich über den Familienzuwachs zu sein. Im Dezember 2010 heiraten die beiden sogar. Doch lange hält das Liebesglück nicht an. Denn Gregory wird plötzlich wieder sehr distanziert. Sie versucht, mit ihm darüber zu sprechen und herauszufinden, was ihn beschäftigt. Doch Gregory blockt ab. Faith spielt tatsächlich erneut mit dem Gedanken, sich von ihm zu trennen, bis sie herausfindet, dass sie wieder schwanger von ihm ist. Also versucht sie weiterhin an der Beziehung zu arbeiten und hofft, dass es irgendwie funktioniert. Am 5. September 2012 bringt sie ihre Tochter Kaylee zur Welt. Doch statt sich darüber zu freuen, verhält sich Gregory nun noch merkwürdiger. Er ist nun noch distanzierter und kümmert sich nicht um das Baby. Als Faith ihn fragt, was mit ihm los sei, antwortet er darauf nur, dass er sich einen Jungen gewünscht hätte. Und wieder bekommt Gregory regelmäßig Wutausbrüche. Diese waren bislang immer nur verbaler Natur, jedoch rutscht ihm einmal die Hand gegenüber seiner Tochter Kaylee aus, nachdem sie etwas Verbotenes getan hat. Als Faith dies mitbekommt, staucht sie Gregory zusammen und macht ihm klar, dass er ihre Tochter nie wieder anfassen wird. Ab diesem Zeitpunkt beschließt sie, sich von Gregory zu trennen. Allerdings will sie zunächst etwas Geld sparen, damit sie sich einen Umzug überhaupt erst leisten kann. Einige Tage später kommt sie von der Arbeit nach Hause und stellt fest, dass es im kompletten Haus nach Gas riecht. Gregory sitzt völlig entspannt auf der Couch und scheint sich gar nicht dafür zu interessieren. Als sie ihn fragt, wie er nur so ruhig dasitzen kann, wenn es nach Gas riecht, antwortet er, dass ihre Tochter Kara den Herd bestimmt angelassen hat oder vielleicht Coy. Als sie darauf entgegnet, dass das nicht sein kann, sagt er plötzlich, nun, ich habe das Gas aufgedreht und sagt ihr anschließend, dass er darüber nachdenkt, sich umzubringen. Faith versucht noch mit ihm zu reden und ihn zu fragen, was ihn dazu bringt und warum er schon seit einiger Zeit so merkwürdig ist. Doch Gregory blockt nur ab. Frustriert beendet Faith das Gespräch mit, wenn du so etwas tun willst, dann geh woanders hin und tu es. Aber nicht mit unseren Kindern. Was ist, wenn unseren Kindern was passiert wäre? Interessiert dich das überhaupt? Von diesem Tag an hat Faith noch mehr Angst. Sie weiß, dass sie so schnell wie möglich da raus muss. Allerdings muss sie noch etwas durchhalten. Einige Tage später beschließen beide, mit den kleinen Kindern in den Wasserpark zu gehen. Die beiden älteren Kinder, Kara und Chatney, wollen lieber was anderes machen. Gregory findet das gut und scheint an diesem Morgen sogar sehr gute Laune zu haben. Doch aus dem Nichts sagt er plötzlich, es wäre schön, wenn wir nur zu viert wären. Also immer, meinst du nicht auch? Faith ist von dieser Aussage schockiert und macht ihm klar, dass ihre Kinder Kara und Chatney zur Familie gehören. Sie sind und bleiben zu sechst. Mit der Zeit wird Gregory immer wütender. Er scheint zu merken, dass sie sich immer mehr auseinandergelebt haben und sie sich von ihm trennen will. Er beginnt nun, Faith immer wieder zu wecken und sie vom Schlafen abzuhalten, quasi wie eine Form der Folter. Faith bekommt immer mehr Angst, dass er sie beim nächsten Mal, wenn er sie aus dem Schlaf weckt, versuchen könnte, sie zu packen. Für diesen Fall geht sie von nun an nur noch im Bademantel ins Bett und versteckt in ihrer Bademanteltasche einige spitze Stifte, um sich damit im Ernstfall verteidigen zu können. Am 22. Februar 2013 beantragt Faith schließlich beim Bezirksgericht von Wayne County eine persönliche Schutzanordnung gegen ihren Ehemann. In ihrem Antrag schreibt sie, er versucht, mich dazu zu bringen, unser Haus zu verlassen. Wir werden die Scheidung einreichen. Er ist aggressiv und tritt gegen Dinge. Er trat gegen die Couch, während das Baby darauf schlief. Er hat einfach Dinge getreten, mich bedroht und gesagt, wenn ich nicht gehe, wird es hässlich werden. Er sprang auf mich zu, als würde er mich angreifen. Das ging über Stunden so weiter. Sie gibt in ihrem Antrag an, dass sie die Polizei nicht kontaktiert habe, aber beabsichtigt, am selben Tag nach der Arbeit auf die Wache zu gehen, um eine formelle Anzeige zu erstatten. Die zuständige Richterin lehnt den Antrag jedoch ohne Anhörung ab. Mit der Begründung, Zitat, zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine ausreichenden Anschuldigungen für eine persönliche Schutzanordnung vor. Unglücklicherweise kam sie zu diesem Entschluss, da in Faiths Antrag nicht erwähnt wurde, dass Gregory wegen des Mordes an seiner ersten Frau im Gefängnis gesessen hat. Die Person, die eine Schutzanordnung beantragt, muss ausreichend Beweise gegen die Person vorlegen, vor der sie sich schützen will. Es ist nicht vorgeschrieben, dass gegen die Person, gegen die ein Antrag gestellt wird, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden muss. Wenn die Richterin von Gregorys krimineller Vorgeschichte erfahren hätte, hätte sie in diesem Fall womöglich anders entschieden. Faith ist also auf sich alleine gestellt. Doch sie hält durch und schafft es, endlich den Tag zu erreichen, an dem sie ihre Sachen innerhalb von 2 Stunden packt und mit ihren Kindern aus dem Haus auszieht. Gregory ist zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Als sie ihn im Anschluss anruft und ihm sagt, dass sie ausgezogen ist, legt er nur wütend auf. Einige Tage später meldet er sich wieder bei ihr und möchte einen Termin mit ihr ausmachen, damit er seine Kinder wiedersehen kann. Faith stimmt zu. Doch als sie an einem Treffpunkt ankommt und bemerkt, wie abgelegen dieser Ort ist, bekommt sie ein ungutes Gefühl und sagt die Verabredung ab. Für die nächsten Treffen wählt sie den Ort und achtet darauf, dass es immer Orte sind, an denen viele Menschen unterwegs sind. Die nächsten 2 Jahre leben Faith und Gregory getrennt. Beide haben Anwälte und planen, sich scheiden zu lassen. Jedoch nicht im Streit. Ganz im Gegenteil, die beiden verstehen sich plötzlich wieder sehr gut. Gregory wird immer ruhiger und scheint sich Faith sogar zu öffnen. Endlich kann sie mit ihm Gespräche so führen, wie sie es schon immer wollte. Sie hat das Gefühl, dass er sich diesmal wirklich Mühe gibt. Sie entscheiden also, die Scheidung abzubrechen und wieder zusammenzuziehen. Ein paar Monate lang sind die beiden tatsächlich auch sehr glücklich. Gregory ist genau so, wie es sich Faith immer gewünscht hat. Lange hält dieses Glück jedoch nicht an. Bald verändert Gregory sich wieder. Bei ihm existiert kein emotionales Gleichgewicht. Er ist entweder super glücklich oder extrem wütend. Schnell wird ihr klar, dass er nur vorgab, sich geändert zu haben. Faith reicht es. Sie reicht am 11. August 2016 erneut die Scheidung ein und will ihn verlassen. Diesmal endgültig. Was ihr wieder dafür fehlt, ist Geld. Sie fängt erneut an, für einen Umzug zu sparen und will wieder auf den perfekten Moment warten, damit sie ihre Sachen in Ruhe packen kann, wenn Gregory nicht da ist. Eine Konfrontation mit ihm will sie aus dem Weg gehen. Doch Gregory will nicht zulassen, dass sie ein zweites Mal mit den Kindern auszieht. Was Faith nicht ahnt, Gregory hat bereits einen grausamen Plan geschmiedet. Diesen setzt er am 21. September 2016 in die Tat um. Mitten in der Nacht weckt er Faith, wie er es in Vergangenheit schon oft getan hat. Doch anders als sonst lässt er sich von Faith nicht abwimmeln. Er befiehlt ihr mit wütender Stimme, dass sie aufstehen und ins Wohnzimmer gehen soll. Sie tut, was er von ihr verlangt. Als sie das Wohnzimmer erreicht, sieht sie ihren 19-jährigen Sohn Chetney am Wohnzimmertisch stehen. Gregory holt eine Packung mit langen Kabelbindern hervor, wirft sie auf den Tisch und befiehlt Chetney, die Hände seiner Mutter mit dem Kabelbindern zu fesseln. Chetney versucht noch, Gregory zu beruhigen und fragt, ob sie nicht darüber reden wollen. Da zückt Gregory plötzlich eine Waffe und bedroht ihn damit. Faith versucht ruhig zu bleiben und legt ihre Hände hinter den Rücken, damit Chetney sie fesseln kann. Sie will nicht, dass ihrem Sohn etwas passiert. Und sie hat auch noch die Hoffnung, dass sich Gregory wieder beruhigen könnte, wenn sie selbst ruhig bleibt und das tut, was er von ihr verlangt. Anschließend fesselt Gregory auch Chetney mit den Kabelbindern und setzt die beiden auf die Couch. Faith glaubt in diesem Moment nicht, dass er sie erschießen will. Sie vermutet eher, dass er die beiden kleinen Mädchen nehmen und gehen will. Dann steht plötzlich die 17-jährige Kara im Türrahmen. Sie wurde von lauten Stimmen wach. Auch sie wird mit Kabelbindern gefesselt, bevor alle drei in den Keller dringt. Dort angekommen, zwingt er sie, sich auf den Boden zu legen. Dann wickelt er Klebeband um ihre Handgelenke und Knöchel und verlässt den Keller, um in die Garage zu gehen. Faith sagt ihren Kindern, dass sich im Keller ein Telefon befindet, mit dem sie den Notruf wählen könnten, wenn sie sich irgendwie von den Kabelbindern und dem Klebeband befreien könnten. Doch es ist vergebens. Keiner der drei schafft es, sich irgendwie zu befreien. Dann kommt Gregory zurück und schaltet das Licht aus. Aufgrund des Lichtes im Waschraum ist es allerdings nicht komplett dunkel. Mit ruhiger Stimme sagt er, dass er nicht will, dass seine Mädchen von jemandem aus Faiths Familie aufgezogen werden. Und er will nicht, dass sie von Kara beeinflusst werden. Er will sie dafür bezahlen lassen, was sie ihm und seine Mädchen angetan hat. Dann hört sie, wie er die Waffe lädt. Aber er schießt nicht. Dann sagt er zu ihr, willst du die Mädchen sehen? Faith nickt und sagt, ja, natürlich will ich sie sehen. Doch Gregory läuft zur Tür. Dann dreht er sich plötzlich wieder um und schießt ohne zu zögern zweimal in den Kopf der 17-jährigen Kara, die nach wie vor auf dem Boden neben Faith liegt. Faith schreit laut auf. Sie muss mit ansehen, wie ihre Tochter noch Mama krächzt und Blut spuckt und versucht nach Luft zu schnappen. Dann dreht sich ihr Kopf zur Seite. Sie ist auf der Stelle tot. Noch ehe Faith verarbeiten kann, was sie soeben mit ansehen musste, fällt ein weiterer Schuss. Sie hört noch, wie ihr Sohn Au sagt. Dann dreht auch er sich zur Seite und bewegt sich nicht mehr. Ohne etwas zu sagen, richtet Gregory die Waffe jetzt auf Faith und schießt ihr in den Fuß. Diesen Schuss spürt sie aber nicht. Dann schießt er ein zweites Mal auf sie. Diesmal spürt sie ein Brennen. Gregory geht anschließend auf sie zu, holt ein Teppichmesser hervor, packt ihr Gesicht und schlitzt ihr mit dem Teppichmesser von rechts nach links das Gesicht auf. Alles, was Faith jetzt noch spüren kann, ist die Wärme des Blutes, das jetzt durch ihre Kleidung sickert. Gregory wirft das Teppichmesser weg und legt die Waffe auf einen Hocker. Um 1.15 Uhr wählt er den Notruf und sagt, ich habe einige Menschen in meiner Familie getötet. Ich habe Kara und Chetney erschossen. Meine beiden Stiefkinder, sie sind beide tot. Und meine Frau, dank ihr habe ich getan, was ich getan habe. Sie ist ein harter Brocken. Sie hat das Problem immer weiter vorangetrieben. Sie ist die Einzige, die überlebt hat. Ich habe sie aufgeschlitzt. Ich habe ihr das Gesicht zerschnitten. Ich will mich selbst anzeigen. Ich weiß, dass ich für den Rest meines Lebens ins Gefängnis gehe und das habe ich verdient. Genau wie vor 25 Jahren gibt er am Telefon seine Straftaten zu und wartet dann seelenruhig auf der Veranda auf das Eintreffen der Polizei. Er wird sofort in Gewahrsam genommen und verhört. Als er nach seinem Motiv gefragt wird, sagt er: Ich war überfordert. Aus Wut wurde Hass. Auf sie. Das war das Einzige, was mich dazu getrieben hat, das zu tun, was ich getan habe. Ich wollte es nicht. Ich habe versucht, dagegen anzukämpfen. Ich hatte einfach die Nase voll. Ich wollte, dass sie sieht, was sie getan hat. Ich wollte, dass sie damit leben muss, so wie ich damit leben muss. Faith, die mittlerweile ins Krankenhaus gebracht wurde, denkt, dass ihre jüngsten Töchter, die 4-jährige Kaylee und die 5-jährige Koi, noch im Leben sind. Doch als sie sich erkundigen will, wo man sie hingebracht hat, erfährt sie, dass auch sie von Gregory durch eine Kohlenmonoxidvergiftung getötet wurden. Er hatte sie nachts aus ihren Betten geholt und sie dann in das Auto in die Garage gesetzt. Dann befestigte er einen Schlauch an den Auspuff und legte das andere Ende des Schlauchs durch das Fenster. Mehrere Male schaute er anschließend nach ihnen, bis er feststellte, dass sie friedlich aussehen, als würden sie schlafen. Dann legte er sie wieder in ihre Betten und deckte sie zu. Erst im Krankenhaus erfährt Faith die volle Wahrheit, warum Gregory 16 Jahre im Gefängnis war, und ist völlig schockiert. Hätte sie den wahren Grund gewusst, hätte sie ihn niemals geheiratet. Gregory Green wird wegen Mordes ersten Grades, Körperverletzung mit der Absicht, schwere körperliche Schäden zu verursachen, Folter, Freiheitsberaubung, schwerer Körperverletzung und unerlaubten Waffenbesitz angeklagt. Er wird für geistig zurechnungsfähig und strafrechtlich verantwortlich befunden. Vor Gericht sagt er: Zunächst einmal liegt es in Gottes Hand. Nur er kann richten. Ich bereue es und es tut mir leid, was passiert ist. Gott kennt mein Herz. Er weiß, wie sehr ich es bereue, wie leid es mir tut. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an meine Mädchen denke. Ich bete, dass Gott bei Chetney und Kara ist. Ich fühle mich schlecht, weil das alle so tief getroffen hat. Möge Gott ihnen helfen. Mir helfen. Uns allen helfen. Gregory Green wird 2017 zu 45 bis 100 Jahren Gefängnis verurteilt. Erst im Alter von 97 Jahren wird er für eine Bewährung in Frage kommen.
Okay, das war heftig. Muss ich wirklich sagen, vor allen Dingen, weil sich ja die Tat ja mehr oder weniger wiederholt hat und dann ja noch viel schlimmer geworden ist, dadurch, dass die ganzen Kinder da auch sterben mussten. Also das finde ich unheimlich schlimm. Was ich mich jetzt frage, ist: Dieser Pastor, also der Vater von Faith, der hat ja unheimlich Partei für ihn ergriffen und hat gesagt, der ist resozialisiert und in unserer Kirche. Aber er hat nicht mal mit seiner Tochter darüber gesprochen, warum der Mann im Gefängnis war. Hat er das nicht mal irgendwie an sie weitergegeben oder hat sie ihn nicht mal gefragt oder irgendwie sowas?
Nein, also es war wohl auch so, dass sie während ihrer Teenagerzeit schon erfahren hat, dass er immer mal wieder weg war, weil er vielleicht für kleinere Verbrechen oder so. Also es hieß irgendwie mal, er wäre immer mal wieder im Gefängnis gewesen für kurze Zeit. So, und dann war er plötzlich komplett weg. Und ich weiß nicht, warum der Vater ihr nichts davon erzählt hat, weil ich bin ganz ehrlich, wäre ich der Vater, und das ist völlig egal, was für einen Beruf ich ausübe, ich würde meine Tochter vor solch einem Menschen ja trotzdem schützen wollen. Selbst wenn ich selber der absoluten Überzeugung bin, dass die Person geläutert ist, ich würde trotzdem meine eigene Tochter wenigstens vorwarnen und sagen: Hey, ich glaube, das ist ein absolut korrekter Typ und ich habe ihn ja jetzt die letzten Jahre begleitet und weiß, der ist geläutert, der ist toll. Aber ich muss dir mitteilen, er hat seine Frau getötet. Das solltest du wissen, bevor du eben den Bund der Ehe eingehst. Hat er nicht getan. Ich verstehe es selbst nicht, warum er es nicht getan hat. Und ich verstehe es ebenso wenig, weil wann kommt das mal vor, dass du direkt an der Quelle sitzt? Wenn das mein Partner gewesen wäre und ich gewusst hätte, mein Vater weiß Bescheid, warum er im Gefängnis gesessen hat, dann hätte ich doch meinen eigenen Vater gefragt. Vor allem, ich meine, klar, sie hat ihren Partner gefragt, hat sich dann aber merkwürdigerweise sehr leicht mit dieser Story abgegeben, die für mich persönlich sehr viele Fragen offen lässt. Wie zum Beispiel, warum hat sie nicht angezweifelt, dass er so lange im Gefängnis saß, wenn es doch angeblich nur ein Unfall gewesen war und auch Selbstverteidigung, wie er ja so schön sagte. Dafür muss kein Mensch 16 Jahre hinter Gittern.
Ja, und was ich halt eben auch nicht verstanden habe, ist, als sie sich dann von ihm trennen wollte. Wie gesagt, der Vater ist ja sozial aktiv gewesen, Pastor, er hat eine schöne Kirchengemeinde, wo jeder für jeden da ist. Warum hat sie ihn nicht um Hilfe gebeten? Warum hat sie nicht gesagt, hier, ich muss mich leider trennen, es funktioniert nicht, kannst du mir bitte helfen? Vielleicht wäre ja dann mal das Gespräch auf diese Sache gekommen.
Ja, also das weiß ich leider nicht. Ich weiß auch nicht, wie gut das Verhältnis jetzt zwischen Faith und ihrem Vater dann im späteren Verlauf war. Ich weiß nur, dass sie zum Ende hin ihrem Vater Vorwürfe dafür gemacht hat, warum er sie nicht aufgeklärt hat. Und ich hatte ja auch den Satz gesagt, dass sie niemals geheiratet hätte, wenn sie gewusst hätte, dass er seine Ex-Frau getötet hat.
Ja, aber das ist ja dann auch schon von der Kommunikation her. Ich möchte jemanden heiraten, habe aber vorher nicht mal kommuniziert, hier, wo warst du eigentlich die letzten 16 Jahre?
Ja.
Also das ist ja auch unlogisch. Also das ist auch unlogisch.
Das war dann halt in dem Fall war es mehr oder weniger so dieses typische, oh, ich bin schwanger, lass mal heiraten, oder? Weil ich meine, du bist vielleicht auch als Frau, als alleinstehende Frau mit zwei Kindern, stehst du ja noch mal etwas anders da, wenn dann noch das dritte Kind unterwegs ist. Da freut man sich halt dann eben schon, wenn es zur Heirat kommt, wenn man eine Familie gründen kann und sich auf jemanden verlassen kann. Ja, ich glaube, mehr oder weniger wollte sie es nicht wahrhaben. Sie hat sich damit zufrieden gegeben, weil wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob du es verstehen kannst, so dieses Gefühl von, das war meine absolute Jugendliebe. Ich habe mich Hals über Kopf in die Person verliebt. Und dann siehst du die Person 16 Jahre später wieder. Und dieses Gefühl ist immer noch da. Ich glaube, sie hat sich mehr oder weniger von der Liebe dann eben blenden lassen und hat einiges einfach hingenommen, weißt du?
Ja, um Gottes Willen, ich will auch gar nicht darüber richten jetzt oder sowas. Das ist überhaupt, steht mir ja gar nicht zu. Das Einzige, was mich halt nur gewundert hat, ist, ich meine, es gab ja Vorfälle, dann gab es einen Grund, sich zu trennen. Dann war man wieder auseinander. Klar ist das dann vielleicht wieder besser geworden. Aber spätestens, als wenn der im Wohnzimmer sitzt, hat das Gas aufgedreht und sagt, ja, ist halt Gas aufgedreht jetzt, so nach dem Motto. Dann muss ich doch irgendwas tun. Dann muss ich doch sagen, okay, gut, wir sind jetzt hier in einem Bereich, wo ich mir schon die Frage stellen muss, ist da vielleicht auch seelisch irgendwas nicht in Ordnung?
Hat sie ja. Ne? Also das Ding ist ja, wo er dann das, die Geschichte mit dem Gas aufdrehen, das galt ja nicht der Familie, das galt ja nur ihm. Er hat ja selber gesagt, er wollte sich selbst umbringen. Ob das der Wahrheit entspricht, kann ich jetzt natürlich nur schwer beurteilen. Aber also sie hat ja darauf reagiert und hat ihn ja zur Sau gemacht und hat gemeint, hier, so geht das nicht. Und danach wollte sie sich ja von ihm trennen. Sie hat ja die Gefahr gesehen. Problem ist, warum er sich keine Hilfe gesucht hat.
Nein, das meinte ich, das ist richtig, was du sagst. Ich meinte nur, das kann ich ja dann nicht vergessen. Also das war ja, nur weil ich mich dann wieder versöhnt habe, ändert das ja nichts an der Tatsache, dass das passiert ist. Und wie du schon sagst, er hat sich keine Hilfe gesucht. Also ist dann diesem Zustand ja aktuell nicht gearbeitet worden.
Nee, das haben wir auch wie oft, dass dann gesagt wird, es lief alles blöd, aber trotzdem hat man sich wieder zusammengerauft, eben wegen der Kinder oder weil die Frau dann eben ja emotional einfach so drin war, dass sie gar nicht anders konnte und mehr oder weniger von ihm emotional abhängig war. Das ist ja nichts Neues, haben wir leider auch oft den Fall.
Ja gut, die Tat selbst, sowohl die erste Tat natürlich als auch die zweiten Taten, ist ja halt auch von einer unheimlichen Brutalität durchzogen. Jetzt mal abgesehen davon, was dazu gehört, einem 17-jährigen Mädchen einfach aus dem Stand in den Kopf zu schießen. Plus dann, ja, die kleinen Kinder da mehr oder weniger zu vergasen. Nichts anderes ist es ja, wenn ich das mit Kohlenmonoxid mache.
Übrigens nicht nur den einem 17-jährigen Mädchen, auch dem 19-jährigen Sohn.
Ja, aber du hast es ja bei dem 17-Jährigen, hast du es ja so krass geschildert halt im Prinzip.
Es war bei beiden das Gleiche. Die lagen quasi zu dritt in Reihe auf dem Boden und er schoss innerhalb von ein paar Sekunden dann einmal auf die 17-jährige Kara und dann halt eben innerhalb von den nächsten paar Sekunden auf den 19-jährigen Chatney. Und Faith lag ja quasi am Ende der Reihe, direkt daneben und musste das alles mitverfolgen, ja. Konnte sich nicht bewegen, weil ich meine, wenn du dir vorstellst, du hast die Arme hinterm Rücken gebunden, die Beine sind auch zusammen verbunden, du kannst dich nicht bewegen, du kannst dich maximal irgendwie von einer auf die andere Seite rollen, mehr kannst du nicht machen in dieser Position.
Ja, da ist dein seelisches Leben eigentlich am Ende, wenn du das mitkriegst, also da ist dann auch, also wäre für mich nichts mehr zu retten bei mir. Ja, und dann halt auch die Tatsache, dieses Gesicht zerschneiden auch, was er ja da auch gemacht hat. Er hat ja seine erste Frau auch ins Gesicht gestochen hauptsächlich. Ja, und ihr hat er das ja mit dem Cuttermesser zerschnitten.
Gut, also bei seiner ersten Frau hatte er ja definitiv die Tötungsabsicht. Bei Faith war es jetzt der Fall, bei ihr war es eher so, kann ich mir vorstellen, dass er eben was hinterlassen wollte, was sie für ewig daran erinnert. Er hat ja auch gesagt, er will, dass sie genauso damit leben muss und immer wieder daran erinnert wird, genau wie er es auch muss.
Das sind so Sachen, die finde ich, ich meine, das ist alles grausam, worüber wir hier reden, aber sowas ist doch grausam. Wenn ja, ich weiß, ich tue dir jetzt etwas an, wo ich weiß, dass du den Rest deines Lebens damit daran zu tragen hast, und ich rede jetzt nicht von den Narben im Gesicht, sondern halt, dass sie damit ansehen musste, wie ihre Kinder erschossen werden oder sowas. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist unglaublich.
Noch viel schlimmer ist die Tatsache, oder was heißt viel schlimmer, aber genauso grausam ist die Tatsache, dass sie erst im Krankenhaus erfahren hat, dass auch ihre kleinen Mädchen getötet wurden, weil sie ja eigentlich die ganze Zeit wenigstens diese Hoffnung in sich getragen hat. Hoffentlich geht's den Mädchen gut. Und wo sind die Mädchen? Das ist ganz schrecklich. Sie hat doch später dann davon berichtet, dass sie auch eine, wie heißt das bei einer Frau, Eileiterdurchtrennung. Also sie ist auf jeden Fall nicht mehr fruchtbar. Sie kann keine Kinder mehr gebären. Und sie war der absoluten Überzeugung, dass Gregory all ihre 4 Kinder mit Absicht getötet hat, mit dem Hintergedanken, sie kann noch keine neue Familie gründen. Er wollte ihr quasi komplett diese Macht entziehen, eine eigene Familie zu haben.
Ja, ist furchtbar. Ich kann da nicht mehr zu sagen.
Ja, also normalerweise habe ich auch immer ganz viel zusätzliche Informationen. Diesmal jetzt nicht wirklich, bis auf die Tatsache, dass auf jeden Fall klar war, dass es kein Mord im Affekt war, sondern eben von langer Zeit geplant. Denn er hat diesen Schlauch, den er vom Auspuff in das Autofenster geführt hat, diesen hat er eine Woche vor den Morden schon gekauft. Das heißt, zumindest muss er schon eine Woche lang die Mordabsicht, zumindest was die kleinen Mädchen betrifft, bestanden haben.
Unglaublich.
Dann vielleicht noch die Information für diejenigen, die sich darüber aufregen, dass er nach 16 Jahren entlassen wurde, auch durch diesen hochgestochenen Brief des Pastors. Er hätte ohnehin spätestens wirklich 4 Jahre später entlassen werden müssen, weil er sich eben auch ganz viele disziplinarische Gutschriften verdiente, die dann seine Haftzeit auch verkürzt haben. Das heißt, ja, die 4 Jahre hätten jetzt auch nicht mehr großartig was ausgemacht. Ja, es ist halt ganz schlimm, was aus Faith eben geworden ist. Sie hat ganz lange erstmal überhaupt gar nicht darüber sprechen können, hat eine posttraumatische Belastungsstörung dadurch natürlich entwickelt, leidet unter Albträume. Und also es ist ganz schrecklich. Ich glaube, es kann sich auch kein Mensch vorstellen, was diese arme Frau durchmachen musste und nach wie vor muss. Sie war auch erst wirklich Jahre später dazu in der Lage, darüber zu sprechen. Und dann hat sie auch, also ich habe eine Dokumentation, eine englischsprachige gefunden, die ist leider in Deutschland nirgendwo abrufbar, also kann man leider nicht gucken. Aber die wurde auch erst 2022 abgedreht oder veröffentlicht. Das heißt, vielleicht folgt das noch im deutschsprachigen Raum. Aber ja, da hat sie dann zum ersten Mal sehr ausführlich eben über diese ganzen Taten gesprochen. Und es war schrecklich, sie so zu sehen, so gebrochen. Naja, dann vielleicht noch der Tipp für alle, die häuslicher Gewalt ausgesetzt sind. Erstens, sucht euch sofort Hilfe. Und das nicht nur im Bekannten-, Freunde- und Familienkreis, auch an Institutionen wie, du nennst an der Stelle immer ganz gerne,
der Weiße Ring, auf jeden Fall. Es gibt Frauenhäuser, wo man sich hinwenden kann. Die Polizei kann man sich hinwenden. Die bringen einen dann erstmal in Sicherheit in so ein Frauenhaus oder sowas. Also genau. Es gibt Hilfe. Holt euch die, um Gottes Willen.
Was man ganz klar sagen muss, man hätte diese ganzen Morde tatsächlich auch verhindern können. Und das ist jetzt überhaupt gar kein Victim-Blaming, was ich hier fabriziere. Sie hätte das Ganze anders angehen müssen. Sie hätte nicht diese Zeit verstreichen lassen dürfen, in der sie dann das Geld gesammelt hat, damit sie wieder den Umzug plant. Ich meine, sie hat ja mittlerweile gemerkt, wie angsteinflößend er auf sie wirkte. Und ich meine, wenn du da schon im Bett liegst mit Bleistiften bewaffnet in der Hand, weil du davon ausgehst, dass dein Ex-Partner dich weckt und dich vielleicht packt, weiß ich kann mir nicht vorstellen, da auch nur einen Tag weiter zu bleiben, vor allem wenn ich nicht nur für mich, sondern auch noch für Kinder verantwortlich bin.
Das ist das, was ich nur dazu sagen wollte. Ich auf mich selbst kann ja dann irgendwie aufpassen, aber ich habe ja nicht meine Augen überall. Wenn ich dann noch ein ganzes Haus voller Kinder habe, das geht nicht. Das, wie gesagt, ganz furchtbar. Deswegen bin ich auch so ruhig. Ich finde das so grausam, ganz schlimm.
Ja, also ich weiß auch, dass mit Sicherheit viele in den Kommentaren schreiben werden, ja, aber wie kann man nicht hinterfragen, warum er im Gefängnis saß? Wie kann man nur bei ihm bleiben? Für uns ist es natürlich total einfach, das so zu sagen. Deswegen sagte ich, ich will kein Victim-Blaming betreiben. Ich sehe es ja ähnlich. Ich hätte es auch nicht gekonnt. Ich wäre keinen Tag dort geblieben. Wichtig ist in solchen Situationen, sich sofort Hilfe zu suchen, nicht dort zu verweilen. Im besten Fall diesen Missbrauch auch dokumentieren und Beweise sammeln. Wenn zum Beispiel, keine Ahnung, Gewalt stattgefunden hat und man einen blauen Fleck davon getragen hat. Alles akribisch dokumentieren, damit man was in der Hand hat, das zur Anzeige bringen. Die Flucht gut planen, so planen, dass man nicht aufgehalten werden kann, dass man nicht zurückverfolgt werden kann im besten Fall. Weil das wäre natürlich auch scheiße, wenn der Partner dann in dem Fall direkt weiß, wo man unterkommt, steht er plötzlich vor deiner Tür. Auch nicht gut. Deswegen am besten so flüchten, dass man nicht mehr zurückverfolgt werden kann. Und noch wichtiger, den Kontakt komplett abbrechen. Nicht sich nochmal irgendwie einlullen lassen und versprochen bekommen, ja, aber ich ändere mich ab sofort und das war ja nur ein Ausrutscher. Nein, Kontakt komplett abbrechen, weil solche Menschen, wie man halt sieht, neigen dazu, immer wieder solche Ausbrüche zu bekommen. Und das kannst du bis zu einem gewissen Punkt vielleicht selber beeinflussen und verhindern, weil du an dir arbeitest. Aber, und das ist das Schlimme, Gregory hätte wirklich Hilfe gebraucht. Und ich verstehe auch nicht, wie gesagt werden konnte, er war zurechnungsfähig. Glaube ich nicht. Bei solchen Hardcore-Stimmungsschwankungen muss eine psychische Erkrankung vorliegen, die, weiß ich nicht, vielleicht Borderline, vielleicht manische Depression. Also es kann alles Mögliche dahinter stecken, aber kein Mensch ist ja komplett zurechnungsfähig, wenn man solche heftigen Stimmungsschwankungen und Wutausbrüche hat. Deswegen verstehe ich auch nicht, wie halt eben das Gericht so entscheiden konnte. Im besten Fall hätte er sich Hilfe suchen sollen, vielleicht hat das irgendwie in den Griff bekommen, man weiß es nicht, aber ja, also es ist ein ganz, ganz schrecklicher Fall, weil so viele Dinge schiefgegangen sind, ich auch mich an der Stelle der Frau komplett anders verhalten hätte und ja.
Ja, also für mich ist das ein Psychopath, muss ich ganz ehrlich sagen, also das ist, tut mir leid. Wer sowas macht und sich dann so mehr oder weniger im Schneidersitz vors Haus setzt auch noch und sagt, ja, hier, Leichen liegen drin. So nach dem Motto, das ist für mich ein Psychopath, aber gut.
Also ein psychologisches Gutachten hätte mich an der Stelle auch sehr interessiert, aber bis auf die Tatsache, dass er eben zurechnungsfähig und verhandlungsfähig war, habe ich dazu leider nichts herausfinden können. Ich habe jetzt auch ein paar Bilder für dich vorbereitet. Zum einen natürlich der ganzen Opfer. Also das eine Bild ist ein Familienbild, wo auf der linken Seite dann eben Faith zu sehen ist. Direkt daneben in der Mitte ist dann der 19-jährige Chadney. Daneben die 17-jährige Kara. Und unten siehst du halt eben die zwei Mädchen. Wobei ich da gucken muss, wahrscheinlich werde ich die auch verpixeln oder so, je nachdem. Die waren 4 und 5 Jahre alt. Gut, dann habe ich natürlich noch ein Bild von Gregory Green und ein ganz miserables Foto von Tonya Green. Also interessanterweise, ich habe ja 1991 gezogen und ihr werdet schon gemerkt haben, der Hauptteil meines Falles hat eigentlich gar nicht 1991 stattgefunden, sondern viel später. Problem war, dass man zu Tonya Green und diesem Mordfall gar nicht allzu viel noch finden konnte. Also ich habe wirklich schon in tiefsten Ecken des Internets recherchiert und habe euch all das mitgegeben, was ich erfahren konnte. Ja, und dementsprechend existiert auch irgendwie nur ein Bild, was ich jetzt finden konnte von Tonya Green und auch das werde ich dann auf Instagram für euch hochladen. Ihr findet uns auf Instagram unter @allejahremörder mit OE geschrieben. Da könnt ihr dann auch sehr gerne die ganzen Bilder liken und eure Meinung zu diesem Fall in die Kommentare niederschreiben. Freuen wir uns wahnsinnig. Wenn ihr nur die Bilder sehen möchtet, dann könnt ihr das Ganze auch auf unserer Homepage allejahremörder.de. Dort könnt ihr dann halt leider nicht kommentieren.
Gut. Soll ich dir etwas Neues mal raussuchen? Ja?
Sehr gerne.
Ich habe schon vorbereitet nebenbei. 2004.
Ui, das Jahr hatten wir irgendwie schon sehr häufig. Hier, 3, 4, 5 Mal hatten wir das Jahr schon. Aber wie ich sehe, haben wir auch noch Fallvorschläge. Also hoffen wir mal, dass wir was finden. Gut.
Entschuldigt die kleine Pause, ich habe gerade Braybellen gehört und war kurzzeitig irritiert. So.
Dann ist das jetzt wohl in der Aufnahme zu hören.
Das kann sein, aber dann seht ihr, dass das alles echt ist hier.
Genau. So, falls ihr für 2004 oder für jedes andere x-beliebige Jahr einen Fallvorschlag habt, dann könnt ihr diese auch sehr gerne per E-Mail einreichen an die Adresse
contact@allejahremörder.de, Mörder auch mit OE geschrieben.
Genau.
Gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, war's das von uns für diesen Sonntag. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne am Mittwoch mal bei Ungedingst reinhören. Das ist unser anderer Podcast, da geht's deutlich lustiger zu und ohne Mord und Totschlag. Ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder hier bei Alle Jahre Mörder. Bis dahin, bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss.
Macht's gut. Bye.